Guten Morgen von mir. Ich bin Daniel, komme aus der Gemeinde in Landau, der Erlebgemeinde in Landau. Wir sind ja miteinander unterwegs, verbunden. Leute von euch kommen zu uns, manche Leute von uns kommen zu euch und wir sind so miteinander geschwisterlich unterwegs. Herzliche Grüße von uns als Leitungskreis und der Gemeinde insgesamt, obwohl ich nicht jeden extra gefragt habe, ja, ob ich Grüße mitnehmen soll. Aber das mal so pauschal weitergegeben. Ich würde gerne einsteigen mit einer Frage in diese Predigt. Was, wenn du eine Sache aussuchen könntest, die du von Jesus gerne lernen würdest, was wäre das? Geduld, okay? Weisheit. Zu lieben, wie er liebt. Den Willen eins zu eins übersetzt bekommen. Oh, ihr seid so gut. Ich habe somit was ganz Handfesten irgendwie angefangen. Ja, ich dachte, Wasser zu weinen, das wäre schon mal cool. Ja. Wobei ich weiß nicht, ob das in der Pfalz so eine gute Idee wäre. Ja, weil, also für mich wäre es ein Geschäftsmodell, aber für alle anderen Winzer in der Gegend wäre das schwierig. Ne? Und ob das so super wäre, langfristig, weiß ich nicht. Ja. Dann habe ich mir überlegt, bei Menschen wirklich erkennen, was sie im tiefsten bewegt und was sie wirklich brauchen. Oh, der Hammer. Also ich bin viel so auch im Bereich Seelsorge unterwegs und manchmal muss man sich an den in so Prozessen erstmal herantasten. Was ist jetzt das Thema genau? Worum geht's eigentlich im Kern? Leute kommen mit irgendetwas, was eben auch so oben aufliegt, aber darunter liegen dann manchmal ganz andere Themen. Aber Jesus hatte das drauf. Ja, der hat Leute angeguckt und er wusste, was sie im Herzen bewegt. Hammer. Vielleicht auch ja, Menschen, die so gesellschaftlich am Rand sind, wirklich zu integrieren. Also ich merke, wie ich da so meine Hürden habe, ja, wenn es so um gesellschaftliche Randgruppen geht. Ne? Ich weiß, ich sollte das, wir sollten das als Kirchen, aber sind wir da wirklich gut drin? So die Zöllner und Sünder und so weiter und so fort, ja, ist das, also gelingt uns das, haben wir da wirklich eine Freude dran oder machen wir es vom Kopf her? Jesus konnte das und dem ist sein Herz aufgegangen. Also so verschiedene Sachen. Aber wenn wir in die Schrift reingucken, dann gibt es eine Sache, von der die Jünger gesagt haben, dass sie gern von Jesus lernen wollen. Mein erster Text, Lukas 11, Vers 1. Einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig war, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger auch beten gelernt. Wie muss Jesus gebetet haben, dass die Jünger das lernen wollen und nicht anderes oder zumindest nicht so, dass uns die Schrift das überliefert hat? Vielleicht haben sie ihn ja auch nach anderen gefragt, kann ja sein. Aber das ist uns überliefert, dass die Jünger von Jesus beten lernen wollten. Und ich habe verstanden, dass ihr jetzt auch in eine Predigtreihe einsteigt, wenn das noch stimmt, Johannes, ins Thema Gebet. Und da habe ich mir gedacht, super, da fange ich an, weil wir hatten auch eine Predigtreihe und ich habe in dem Rahmen auch dazu etwas gesagt. Gebet scheint so einfach zu sein, wir haben das ja heute Morgen gemacht, aber gleichzeitig scheint es so schwer zu sein. Die richtigen Worte, die richtige Atmosphäre, die richtige innere Herzenshaltung, das Aufrichtigsein, all das. Aber in dieser Spannung, ja, beten ist ja Gespräch mit Gott und man kann ja mit Gott und mit Jesus und dem Heiligen Geist so reden, wie man auch mit anderen redet, scheint es ja doch irgendwie nicht so ein Selbstläufer zu sein, oder? Ich sage manchmal so scherzhaft, wenn du Ruhe in eine Gemeinschaft von Menschen reinbringen willst, dann sag, lass uns gemeinsam beten. Und es herrscht Stille. Ja? Und dann kannst du neu ansetzen. Also wenn du irgendwie einen Störmoment schaffen willst, ne, dann lade zu einer Gebetsgemeinschaft ein. Heute geht es aber nicht um diesen Aspekt, zumindest mir nicht um diesen Aspekt, ja, wie beten wir denn jetzt und welche Worte und so weiter, sondern ich möchte gerne, und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, am Anfang auch dieser Predigtreihe für euch, einen anderen Aspekt highlighten und in den Mittelpunkt stellen. Ein nächster Text, der von Jesus selbst kommt, so in der Bergpredigt, er sagt, Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Beim Beten sollst du nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Mach es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Es ist also sowohl das Gebet im persönlichen Umfeld gemeint, in Ergänzung zu dem Gebet im gemeinschaftlichen. Aber ich würde noch einen anderen Aspekt besonders betonen, nämlich das Thema Stille an sich. Es geht nicht nur um die Stille im Alleinsein mit Gott, sondern auch die Stille ohne Worte. Ist das Beten? Ich glaube ja. Was sind deine Erfahrungen damit? Stille. In der Stille Gott begegnen. Nicht Worte machen, sondern hören. Überhaupt erst mal zur Ruhe kommen, gedanklich, emotional. Boah, ich merke, wie schwer mir das fällt. Und ich habe den Vorteil, dass ich mir manche Zeitblöcke dafür nehmen kann. Und trotzdem, auch das ist überhaupt kein Selbstläufer. Ich brauche da Hilfe und habe mir Hilfe gesucht und manches ausprobiert. Und seit einiger Zeit mache ich tatsächlich mit einer App die allerbesten Erfahrungen. Die gibt es auch in deutschsprachiger Form, hat Johannes mich darauf hingewiesen. Die heißen Alltagsliturgien. Ich habe euch aber diese mitgebracht, das ist eine englischsprachige. Und es geht jetzt nicht um die App, es geht darum, wie Hilfsmittel mir helfen, vielleicht auch dir helfen können, genau das, was so wichtig ist für uns, nämlich erst einmal in die Stille zu kommen, bevor wir anfangen zu beten, bevor wir eigene Worte machen, dass und wie uns das helfen kann. Lektio 365 ist von 24/7 Prayer, so eine Gebetsbewegung, die sozusagen dieses Betet ohne Unterlass sich zur Maxime gesetzt hat. Also kontinuierlich beten im Alltag. Nicht nur für hochgeistliche oder vollamtliche, hauptamtliche Leute, sondern für andere Menschen auch. Also von dieser App her und die andere, Alltagsliturgien heißen sie, findest du auch in deinem App Store, teilen sich auf, Morgengebete, Mittagsgebete, Abendgebete. Ich nutze zumeist die Morgengebete und dort meistens an jedem Werktag. Und in jedem Werktag wird in dieser App eine Formulierung verwendet, die sich mir so in den letzten etlichen Monaten, wie ich damit unterwegs bin, wirklich eingebrannt hat. Ich kann sie auswendig auf Englisch, weil sie eben auf Englisch ist, aber ich habe euch die Übersetzung mitgebracht. Und sie lautet so, übersetzt. Bevor ich jetzt ins Gebet gehe, halte ich kurz inne. Ich atme langsam und komme zur Ruhe, um meine verstreuten Gedanken auf Gottes Gegenwart auszurichten. Bevor ich jetzt ins Gebet gehe, halte ich kurz inne. Ich atme langsam und komme zur Ruhe, um meine verstreuten Gedanken auf Gottes Gegenwart auszurichten. Ich merke, nicht vielleicht jeden Tag, aber doch mehr Tage als das, was ich es nicht merke, dass und wie sehr solch eine Formulierung etwas mit mir macht. Nämlich genau das ist es, worum es mir geht. Und das ist das, was meine Sehnsucht ist, überhaupt erst mal zur Ruhe zu kommen. Überhaupt erst mal zu merken, dass und wie sehr meine Gedanken verstreut sind und sich schon über alles Mögliche Gedanken machen und in jegliche Richtungen und in viele, viele unterschiedliche Thematiken reingehen. Und wie sehr mir solch eine Formulierung, obwohl sie oder vielleicht sogar gerade weil sie regelmäßig vorkommt, mir hilft, wirklich zur Ruhe zu kommen. Und nicht nur, weil ich intellektuell vom Verstand her weiß, ja, ich sollte das machen, sondern weil ich das dann auch selber mache, weil ich dem folge. Tatsächlich einmal tief durchzuatmen oder zweimal, das macht einen Unterschied. Und dann zu sagen, jetzt möchte ich all meine Gedanken wirklich ausrichten auf die Gegenwart dieses allmächtigen Gottes, der da ist. Was ist also Stille? Jetzt mal so ein bisschen strukturell gefragt. Ist Stille Vorbereitung zum Gebet oder ist Stille ein Teil des Gebets? Beides. Auf der einen Seite ist Stille eine Vorbereitung dafür, dass ich meine eigenen Worte gegenüber Gott zum Ausdruck bringen kann. Und auf der anderen Seite ist Stille Gebet. Nämlich, ich bewege mich in die Gegenwart dieses dreieinigen Gottes, der da ist, der seine Hand über diese Welt hält, über meinem Leben, der alle meine Gedanken kennt, der weiß, was dieser Tag mit sich bringt, der Vergangene mit sich gebracht hat, der weiß um meine Unruhe, der weiß um mein Aufgeregtsein, um mein Aufgewühltsein, der weiß um meinen Zeitplan, all das. Aber wenn ich, soweit es mir möglich ist, mich trotzdem ausrichte auf seine Gegenwart, ist das eine Gebetshaltung, die ich einnehme. Eine bewusste Hinwendung zu Gott. Und was ist Gebet anderes, als sich bewusst Gott hinwenden? Obwohl das so vielleicht nachvollziehbar ist und vielleicht auch für dich so attraktiv klingt, gelingt uns das ja trotzdem nicht. Deswegen mal ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind in meinem Leben, warum wir Stille meiden. Einige Gründe, die ich da entdecke. Und sie drücken einfach nur das aus, was Teil unseres zerstreuten und aufgeregten Lebens einfach ist. Ich finde keinen ruhigen Ort. Und schon wenn ich das formuliere, merke ich, das stimmt eigentlich gar nicht. Wir haben zum Beispiel in unserem Gebäude in Landau einen Raum der Stille, einen Gebetsraum, der nur dafür da ist. Da findet nichts anderes statt. Der ist auch extra dafür eingerichtet, dass man da beten kann und zur Ruhe kommen kann. Also wenn ich sage, ich finde keinen ruhigen Ort, dann meine ich eigentlich, ich begebe mich nicht dahin. Und selbst wenn ich gerade aus irgendwelchen Gründen nicht zu diesem Gebetsort kommen kann. Und wahrscheinlich gibt es in diesem Gebäude hier auch Orte, die jetzt nicht permanent bespielt sind. Wahrscheinlich gibt es hier auch genügend Räume, in denen man sich setzen könnte, um irgendwie mal zur Ruhe zu kommen. Also selbst wenn ich das nicht mache, scheue ich den Aufwand, mir einen ruhigen Ort zu suchen. Warum? Ich bin einfach der Meinung, dass ich heute so viel zu tun habe, dass ich mir die Stille nicht leisten kann. Also gerade heute. Es ist so dicht, so viel Termine. Ja, und da hilft mir auch der Satz vom Luther nicht, den er gesagt haben soll. Ja, heute habe ich so viel zu tun, deswegen muss ich umso mehr beten. Toll, dass Luther das geschafft hat. Gott segne ihn. Ja, super Vorbild, aber ich nicht einfach. Ich fürchte, ein dritter Punkt, dass ich nicht die Art oder Intensität von Stille erlebe, die ich mir wünsche. Also ich habe ja eine Vorstellung, ich habe vielleicht auch eine Erfahrung. Boah, da war einmal dieser Moment, dieser ganz besondere Tag, Vormittag, da war das so, wie es sein sollte. Heute habe ich den Eindruck, das wird nicht gelingen. Deswegen mache ich es gar nicht. Lohnt sich nicht. Oder ich fange an. Und das füttert natürlich dann diese Negativerfahrung, bin dann aber doch abgelenkt oder lenke mich selbst ab und fühle mich bestätigt, ja, darin, heute macht das nun wirklich keinen Sinn. Kannst du einfach vergessen. Ja, und dann gibt es so ganz, ganz normale, ganz, ganz nüchterne Gründe. Ich bin furchtbar müde, körperlich oder emotional. Ich bin geistlich ausgelaugt. Ich habe vielleicht also Sorgen oder Angst oder Schuld, was mich davon abhält, wirklich in die Gegenwart Gottes zu bringen oder zu begeben. Das ist so ein Portfolio von Gründen, die ich bei mir entdecke. Du kannst selber für dich nachdenken, was ist bei dir? Welche Gründe hast du, dass du Stille meidest? Also wenn ich das hier nenne, dann ja ganz bewusst nicht, um das irgendwie vor mir oder vor euch zu rechtfertigen. Ja, und zu sagen, ja, es ist halt so, es ist schwierig. So ist einfach unsere Welt und da können wir jetzt auch nichts ändern. oder ist auch nicht zu legitimieren. Es zeigt mir nur nochmal, wie gewaltig eigentlich dieser Wunsch von den Jüngern war, dass sie gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Und wie sehr das nicht nur für die 12 Jünger galt, sondern für mich ganz genauso. Herr, lehre mich, wie ich beten soll. In dieser Welt, in meiner Zeit, in meinem Alltag. Ich kriege das alleine irgendwie nicht hin. Und gleichzeitig möchte ich mir auch bewusst machen, das Gebet ist keine Leistung. Das Gebet ist nicht etwas, was ich performen muss, um irgendwie angenommen zu sein bei Gott. Sondern auch wenn mir das so schwer fällt, auch wenn ich da vielleicht in der Summe meiner Tage viel mehr hinter meinen eigenen Wünschen, Bedürfnissen, Erwartungen, Vorstellungen zurückbleibe, als dass es mir gelingt, ist das nichts, gar nichts, was meinen Stand in meiner Beziehung zu Christus definiert. Ich bin ganz und gar gerettet. Ich bin ganz und gar angenommen. Ich bin ganz und gar geheiligt. Ich bin ganz und gar sein Kind und du auch. Völlig egal. Völlig egal, ob du das gerade hinbekommst mit dem Gebet oder nicht. Gebet ist keine Leistung. Gebet ist keine Vorbedingung für die Beziehung zu Gott. Und trotzdem ist es ja etwas Gesundes, wenn man mit diesem dreieinigen Gott irgendwie im Gespräch ist. Wenigstens ab und an oder in der Unvollkommenheit, wie es halt ist. Also wie können wir Stille einüben? Ich nehme dich mal ein bisschen mit rein in das, wie ich das erlebe. Ja, manchmal ist es ja gut, ein konkretes Beispiel zu bekommen und dann zu sagen, okay, das nehme ich mit, das hat mich überhaupt gar nicht angesprochen und das kann ich mir für mich überhaupt gar nicht vorstellen. Ja, und du kannst jetzt das, was ich sage, anhand von diesen drei Filtern mal durchgehen. Ne? Und dann hast du vielleicht, hoffentlich, ich wünsche dir das, irgendwo an einem Punkt vielleicht so etwas, okay, darüber sollte ich möglicherweise mal nachdenken, wenn es um meine Stille geht. Vielleicht bist du aber da auch schon viel weiter. Wow. Dann freue ich mich für dich. Aber ich habe da noch einen Weg vor mir. Und vielleicht manch andere auch. Also zunächst mal das tatsächlich im Rahmen meiner Möglichkeiten, im Rahmen meiner zeitlichen Möglichkeiten nehme ich mir vor und übe das ein, mir tatsächlich eine ruhige Ecke zu suchen. Also bewusst dieses, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür. Das ist ja eine so konkrete Hinweis von Jesus. Wer bin ich, dass ich dem nicht Folge leisten sollte? Und irgendwo in unserer Wohnung gibt es eine ruhige Ecke, auch wenn woanders Leben ist. Das kann mal ein Sessel im Wohnzimmer sein, das kann mal Platz in meinem Büro sein oder ein Stuhl in der Küche. Ich habe mich auch schon mal irgendwo ruhig in ein Zimmer hingestellt, weil es woanders nicht ging. Und dann, ja, habe ich ja schon gesagt, hilft mir diese App, dieses Hilfsmittel tatsächlich, irgendwo einen konkreten Anfang zu haben. Und ich starte die dann auf meinem Handy und sehr bewusst setze ich mir Kopfhörer auf, damit ich noch mal mehr reduziert bin von den äußeren Rahmenbedingungen. Und das Gute ist, tatsächlich, was ich für mich als super hilfreich empfinde, die App kann man abspielen lassen. Ich muss also nicht lesen. Mir hilft tatsächlich, wenn ich die Augen zu habe. Mir hilft das unglaublich. Mal nichts zu sehen. Nicht den Schreibtisch, nicht den Baum da draußen, nicht das Buch, nicht die Klamotten auf dem Sofa, was auch immer. Ich persönlich kann mich besser konzentrieren auf das, was ich höre, wenn ich die Augen zu habe. So simpel ist das. So, und dann kommt irgendwann am Anfang diese Formulierung. Ich nenne sie nochmal. Bevor ich jetzt ins Gebet gehe, halte ich kurz inne. Ich atme langsam und komme zur Ruhe, um meine verstreuten Gedanken auf Gottes Gegenwart auszurichten. Ja, tatsächlich achte ich auf meinen Atem. Und das jetzt, sage ich gleich noch was zu, nichts Esoterisches, ja. Sondern ich mache tatsächlich die Erfahrung, wenn ich langsam atme, wie sich Muskelpartien in meinem Gesicht und überhaupt in meinem Kopf ein Stückchen mehr entspannen und ich überhaupt erst mal merke, wie angespannt ich bin. Die Muskelpartie um meinen Mund. Ihr Lieben, ihr glaubt nicht, wie angespannt ich manchmal bin. Interessanterweise Muskelpartien an meinem Hinterkopf. Ich wusste gar nicht, dass das da irgendwelche Muskeln gibt und wofür diese klar zum Kopf bewegen. Ja, aber wie angespannt sie sind, wie angespannt ich schon in den Tag reingehe und wie sehr mir das bewusste Durchatmen hilft und diese Ausrichtung, Gott, jetzt bin ich in deiner Gegenwart. Du bist jetzt hier. Das ist alles, was ich gerade brauche. So, und dann sind da ja eine ganze Menge an Gedanken. Sie gehen in alle möglichen Richtungen, hüpfen hin und her, ohne wirklich eine Richtung zu haben und so weiter. Ja, das ist also auch eigentlich kontinuierlich oder vielfach mein Erleben. Ja, also dieses wirklich so voll entspannt Dasein, das ist in den aller seltensten Fällen dann tatsächlich gleich mein Erleben. Ja, was kann man da machen? Was mache ich denn da? Ich habe mir angewöhnt, dann die App zu unterbrechen und eine Formulierung des sogenannten Jesusgebets kontinuierlich zu reden. Dieses Jesusgebet kommt aus der ganz frühen Kirche, kommt von den Wüstenvätern her. Und das ist auch so ein bisschen meine Entdeckung. Gerade wenn es um das Gebet geht, hat die Kirchengeschichte uns Freikirchlern, ich weiß nicht, was deine Prägung ist, bin also in Freikirche groß geworden. Und die Kirchengeschichte hat uns so viel voraus, wenn es um Erfahrungen geht, gut ins Gebet hineingeleitet zu werden. Da können wir uns wirklich eine Scheibe von abschneiden. Ist nicht alles gut, ist auch nicht alles okay, ist nicht alles theologisch richtig. Das kann man ja filtern. Ja. Aber man kann ja den Vers der Jahreslosung in diesem Jahr durchaus mal anwenden. Prüft alles und das Gute behaltet. Das ist so auch meine Geschichte, ne? Das ist so Kirche, Liturgie, das ist so ein bisschen das, wo ich herkomme. Vielleicht hast du eine andere Prägung. Ich muss mich an der Stelle überwinden. Und das Jesusgebet hilft mir und das lautet ganz simpel: Herr Jesus Christus, hab Erbarm mit mir. Herr Jesus Christus, und das beim Einatmen tun, hab Erbarm mit mir und das beim Ausatmen. Ganz simpel. Und das mehrere Male wiederholen. Herr Jesus Christus, hab Erbarmen mit mir. Herr Jesus Christus, hab Erbarmen mit mir. Jetzt haben wir ja vorhin diesen Vers gelesen. Macht nicht viele Worte, sagt Jesus. Jetzt könnte jemand sagen, ja Daniel, ist das nicht genau das, was du dann machst? Viele Worte, wenn du permanent da irgendwas vor dir her erzählst? Meine Antwort ist nein. Denn die Zielrichtung von diesen Worten ist eine andere. Das, was Jesus gemeint hat, ist, viele Worte zu machen, um Gott irgendwie zu etwas zu bringen in unserem Leben. Also ihn, und manchmal erlebst du das vielleicht auch bei Menschen, schon beim ersten Satz weißt du eigentlich, was ihr Anliegen ist. Aber sie reden und reden und reden und reden und reden und reden, bis du irgendwann keinen Nerv mehr hast und sagst, komm, ja, ist in Ordnung. Und manche haben vielleicht auch so ein bisschen die Vorstellung, bei Gott machen viele Worte einfach viel Eindruck oder bewirken viel. Und genau das ist das, wogegen Jesus sich wehrt. Und sagt, mach nicht viele Worte, weil du glaubst, Gott damit zu irgendetwas manipulieren zu können. Aber wenn ich viele Worte mache, um meine Gedanken auszurichten, meine Gedanken mal ein Stückchen zu fokussieren, meine Gedanken zu kanalisieren in eine Richtung, nämlich auf die Gegenwart dieses Gottes, dann ist es das, was Jesus sich wünscht. Meine verstreuten Gedanken auf die Gegenwart Gottes auszurichten. Und auch hier darf ich merken, vom Evangelium her, ich muss nicht viele Worte machen, damit das passiert. Sondern Gott ist da. Gott ist da, auch wenn meine Gedanken sehr zerstreut sind. Derjenige, der das ein Stückchen stärker erfahren muss, der bin ich. Gott kommt nicht erst von irgendwoher und ist dann bei mir, sondern Gott ist in jedem Moment mir so nah, näher als jeder Mensch, weil er durch seinen Heiligen Geist in mir lebt, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Wenn ich die Zeit habe, dann bleibe ich im Moment tatsächlich so in dieser Haltung. Das auszuhalten, einfach da zu sein und zu realisieren, dass Gott auch da ist und dass es alles ist, was ich brauche für den Moment. Alles ist, was ich brauche für diesen Tag. Alles ist, was notwendig ist, um ein Leben zu führen, wie es ihm gefällt. Aber dann kommen manchmal noch Anliegen. Manchmal aber auch nicht. Manchmal ist die Zeit dann schon um. Und ich wehre mich gegen diesen Gedanken, jetzt müsste ich aber doch noch irgendwie auch beten. Also so richtig beten. Nee, das ist beten. Beten bedeutet auch einfach in Gottes Gegenwart sein und zu erkennen, dass er da ist. Aber wenn ich die Zeit habe, ja, dann bete ich für meine Anliegen oder ich frage Jesus, worüber ich nachdenken darf. Oder ich habe dann meine Menschen, für die ich Fürbitte halte, was auch immer dann im Einzelnen ist, darüber weiß ich nicht, werdet ihr wahrscheinlich noch reden in der Predigtreihe. Aber das schließt sich an, aber es ist keine notwendige Bedingung dafür, dass das, was ich bis dahin getan habe, als Gebet bezeichnet werden kann. Jetzt nochmal einen Schritt zurück. Wenn du irgendwie anders religiös geprägt worden bist, dann denkst du vielleicht, ja, also so einiges kenne ich ja auch von anderen Religionen. Ja? Diese Atemtechniken, das zur Ruhe kommen, das in sich reinfühlen, das sich versenken. Was ist denn das Besondere und das Christliche daran, außer dass man jetzt nicht irgendwie sich ans Universum wendet, sondern an Jesus? Ist das dann nicht irgendwie austauschbar oder so? Ist das vielleicht nicht sogar unnötig oder im geistlichen Sinn sogar gefährlich, wenn wir sowas Ähnliches machen? Oder vielleicht denkst du, kann ja alles sein, schön, dass dir das hilft, aber ich brauche das nicht. Ich bin mehr so der Typ Lobpreis oder ich bin mehr so der klassische Typ Bibel lesen und beten. Also die Frage ist ja, warum brauchen wir Stille? Warum hat Jesus das seinen Jüngern so versucht beizubringen, dass er sagt, wenn du gebetest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür ab und komm zur Ruhe? Folgende Antworten. Ich glaube, hier habe ich es nochmal. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Also bei der Suche und dem Einüben von Stille geht es nicht um körperliche oder gedankliche Entspannung, wie in der Reha, so gut wie das auch ist. Das ist also nicht das Hauptziel, das ist eine Begleiterscheinung, eine wichtige Begleiterscheinung, weil wir nicht nur geistliche Menschen sind, nicht nur kognitive, sondern weil wir ganze Menschen sind und weil unser Körper auch hineingenommen werden darf in die Art, wie wir glauben. Wir glauben nicht nur mit unserem inneren Menschen, wir glauben auch mit unserem Körper. Da haben wir als westliche Christen, glaube ich, etwas zusammenzubringen wieder neu. Weil wir das manchmal so differenziert haben. Ja, was mit meinem Körper ist, hat mit meinem inneren Menschen gar nichts zu tun. Das stimmt nun überhaupt mal gar nicht. Aber es geht eben nicht, gerade nicht um das Ziel, gar nichts mehr zu denken, sich ins Nirvana oder sonst wo irgendwie rein versenken, sondern es geht um die Begegnung mit einer Person. Es geht darum, dass ich meinen Blick konzentriere und ausrichte auf diesen Jesus, der mir nahe ist, auf diesen Jesus, der mich liebt, auf diesen Jesus, der für mich gestorben und auferstanden ist. Also wenn Lobpreis zum Beispiel in unserer Beziehung zu unserem Vater vielleicht eher, sag ich mal, die wichtige Seite der Gefühle betont, ja, dass wir etwas erleben, dass wir unser Innerstes zum Ausdruck bringen. Und wenn Bitte und Fürbitte vielleicht eher die Seite des Handelns betont, dass wir aktiv werden sollen durch unser Gebet, dann betont Stille die Ausdruck einer reifen Beziehung zwischen Vater und Kindern oder zwischen Personen, in denen die bloße Anwesenheit des anderen schon reicht und eigentlich nichts fehlt. Manchmal sieht man das bei intensiven Freundschaften oder auch bei reifen Ehepaaren. Die können einander gegenüber sitzen oder nebeneinander sitzen und brauchen nicht permanent miteinander zu reden. Und trotzdem ist da ganz viel Beziehung, weil da eine große Reife da ist, weil die Nähe des anderen dem anderen jeweils gut tut. Also übertragen auf die Begegnung mit Gott. Gott will dich mit sich selbst beschenken. Und das erlebst du am allermeisten in der Stille. Und du das Wissen, dass du das brauchst, so wie ich auch. Das ist jetzt nichts Neues, sondern das ist so alt wie die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, seinen Kindern selbst. Psalm 46, Vers 11 drückt das einmal so aus. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Also was meint Gott damit? Erkennt, also was sollen wir jetzt erkennen, in welcher Weise er Gott ist? Wir könnten das jetzt auf verschiedene Weisen auslegen, aber ich würde das gerne mal übertragen darauf. Erkenne, dass Gott alles ist, was du brauchst. Vor Gebetserhörung, vor einer bestimmten Stimmung oder einer bestimmten Atmosphäre. Erkenne, dass die Gegenwart Gottes alles ist, was du brauchst. Und dass in Gottes alles ist, was du nötig hast für dein Leben in seiner Gegenwart. Übertragen zum Beispiel, erkenne oder werde still und erkenne, dass nicht du der Retter der Situation bist, über die du dir so viele Gedanken machst. Erkenne das einfach an, dass es Dinge gibt, die du nicht unter Kontrolle hast. Erkenne, dass Jesus der Retter der Welt ist. Werde still und erkenne, dass Gott Gott ist und damit die Dinge in seiner Hand hält. Er hat die Kontrolle eben nicht verloren. Werde still und erkenne an, dass Gott weiter sieht, dass Gott, wie wir es gesungen haben, ja auch anders ist, als wir uns das häufig vorstellen und als wir uns das auch wünschen und so weiter. Also werde still und erkenne, dass du dich nicht einem anonymen Universum zuwendest in deiner Stille, sondern erkenne, dass du es mit einer konkreten Person zu tun hast, die dir liebevoll zugewandt ist und deren Schweigen nicht ein Zeichen von Lieblosigkeit oder Ignoranz ist, sondern so wie es manchmal auch in Kinder-Eltern-Situationen die Situation gibt, wo Eltern nichts mehr sagen, sondern die Kinder einfach nur liebevoll angucken. Und das die größte und wichtigste Botschaft ist, die Kinder gerade brauchen. So schaut Gott dich auch an, liebevoll, und sagt dir vielleicht in dem Moment, das ist alles, was du gerade brauchst. Manchmal sind wir aber so drin und dann, das ist so mein letzter Gedanke für heute, sind wir so drin in unseren Wegen. Ja, manchmal haben wir so den Eindruck, ich habe irgendwie das Gefühl, mich verrannt zu haben. Ich bin in so einem Modus drin, aber komme da irgendwie gar nicht mehr weiter raus. Ich kann gar nicht anhalten. Oder kennst du das Gefühl, keine Kraft zu haben? Weder um weiterzumachen, noch um umzukehren. Das ist einfach nur eine große Überforderung da. Auch in die Situation hinein spricht Gott durch sein Wort, durch den Propheten Jesaja, das möchte ich dir gerne an dem Punkt, wenn das für dich gilt, zusprechen. Er sagt dort oder lässt Jesaja sagen, denn so spricht Jahwe, der Herr Israels, heiliger Gott. Durch Umkehr und Ruhe werdet ihr befreit. Im Stillsein und Vertrauen liegt eure ganze Kraft. Also das ist ein Paradox, weil Kraft ist häufig so gemünzt, wir brauchen Kraft zum Weitergehen, zum Weitermachen oder zum Zurückgehen, zum Umkehren. Also wir brauchen Kraft, um irgendwie in Bewegung zu kommen, aber Gott spricht dir zu, wenn du stille wirst und wenn du vertraust, wenn du also die Hände aufmachst, wenn du nicht länger festhältst, wenn du nicht länger selber versuchst, das zu klären, das zu managen, da irgendwie ranzukommen oder weiterzukommen oder zurückzukommen, sondern wenn du dich ausrichtest auf Gott, da liegt deine Kraft. Da ist deine Kraftquelle. Also auch an dem Punkt stellt Gott wieder mal unser Verständnis irgendwie ein Stückchen auf den Kopf oder wieder neu. Das ist ja wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass wir irgendwie diesen Gedanken gehört haben. Aber er sagt ihn dir zu, wenn es dir gerade so geht. Er sagt dir zu, ich bin alles, was du brauchst. Und du brauchst nicht mehr, als dich diesem Gedanken auszusetzen. Und vielleicht ist Ruhe tatsächlich und Stille so unbequem und so unangenehm sie dann vielleicht auch ist, überhaupt erstmal der Punkt zu realisieren, was bei uns überhaupt los ist. Überhaupt erstmal der Punkt zu checken, was denke ich denn alles? Und was bewegt sich denn alles in meinem Herzen? Was kommt denn da alles hoch? An Gutem, an wirklich gesunden Regungen, an Regungen, die vielleicht immer wieder auch gedeckelt wurden, weil ich sie mir selber nicht eingestehe oder weil ich gesagt bekommen habe in meiner Prägung, das darf so nicht sein oder. Was kommt aber auch Negatives hoch, wo ich denke, wow, wo kommt das denn plötzlich her? Was ist denn da alles drin in meinem Herzen? Bin ich wirklich so? Genau das ist der heilsame Punkt. Vielleicht gerade durch die Stille, dass Gott hineinkommen kann und sowohl sagen kann, ja, das ist da, alles ist da. Aber das ist ja nicht das Ende. Schon gar nicht das Ende von uns beiden. Sondern du kannst einfach ja sagen zu dem und du kannst dich mir hingeben mit all dem, was da ist. Und du weißt, ich nehme dich an. Du weißt, ich werde dich nicht hinausstoßen. Du weißt, ich werde weitermachen mit dir. Du weißt, es gibt Hoffnung. Du weißt, es gibt eine Zukunft. Du weißt, es gibt neues Leben in und durch Christus. Das wünsche ich dir von Herzen, dass du diese Entdeckung machst, wo auch immer dich vielleicht manches von dem angesprochen hat. Und dass Stille in deinem, und ich schließe mich ein, in meinem Leben neu oder weiterhin ein echter Faktor ist, weil wir es brauchen, weil wir nicht darauf verzichten können. Ich würde gerne beten, ihr dürft gerne sitzen bleiben dazu. Heiliger Vater, allmächtiger Gott im Himmel, manchmal schenkst du uns, obwohl wir es nicht geplant haben, auch uns ausgerichtet haben darauf, wirklich Momente der Stille, der Neuorientierung, aber vielfach ereignet sich das einfach nicht so, sondern wir brauchen auch ein Stückchen diese Einübung, dieses zur Ruhe kommen vor dir. Hilf du uns da. An dem Punkt, wo wir es nötig haben, ausgehend von dem, was unser Leben gerade so auch ermöglicht, ausgehend von dem, was wir auch brauchen. Lass uns da, wo wir angesprochen worden sind heute von deinem Wort, von den Gedanken, die du uns vermittelt hast durch deinen Geist, sie nicht einfach beiseite schieben, sondern ihnen nachgehen, ihnen Raum geben in unserem Leben. Und hilf uns wirklich, dass unser Gebet dem entspricht, was es von dir her auch sein darf. Eine echte Begegnung mit dir, dem Lebendigen und Auferstandenen. Eine wirkliche Beziehung. Ein wirkliches Auftanken in deiner Gegenwart und Nähe. Danke für diesen Moment. Danke für dein Wort. Danke für deine Gnade. Danke für das Geschenk des geistlichen Lebens in und durch den Heiligen Geist. Amen.
Ich lade euch ein, das auch nochmal in einem Lied vor Gott zu bringen. Dieses bewusste in die Stille gehen oder vor Gott kommen, den Raum Gott auch zu geben, was, glaube ich, oft schwer ist im Gebet, weil wir so viel Anliegen haben, so viele Punkte, die uns beschäftigen, und wirklich dieses, Herr, dem Raum zu geben, Gott Raum zu geben.